Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Trüffel wachsen in der Regel unterirdisch und man braucht eine gute Spürnase, um sie zu finden. Die Pilze verströmen Androstenon, einen Sexuallockstoff, den auch Eber in ihrem Speichel produzieren. Dieses Pheromon lockt empfängnisbereite Säue an, die Eber dadurch über Kilometer hinweg aufspüren können. Ein Schwein bei der Trüffelsuche ist also eigentlich auf der Suche nach einem zukünftigen Partner.
Dies nur für Ihren wissenschaftlichen Background. Nicht Schweine, Trüffel und Sex sind heute unser Thema, sondern Spanier, Trüffel und Business. Kein Grund, enttäuscht zu sein, denn auch bei uns haben Schwein und Leidenschaft heute ihren Platz. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich gemeinsam mit dem einzigen Trüffelschwein Spaniens auf die Suche nach dem schwarzen Gold gemacht. Denn, was Sie vielleicht bislang nicht wussten, Spanien ist mehr als Paella und Tapas. Spanien ist einer der weltgrößten Trüffellieferanten. Aber vor dem Liefern steht das Schnüffeln.
Buya mit ihren hellen Borsten ist ein Zwergschwein, aber ein ganz besonderes. Hier wühlt das einzige Trüffelschwein ganz Spaniens im Boden.
Venga, búscanos una, venga. Existe una ley a nivel nacional, creo que es de los años 70, en el que se regula cómo hay que recoger las trufas.
Es gibt ein Gesetz aus den 70er Jahren, in dem steht, wie Trüffel gesammelt werden dürfen. In Spanien muss man ein Messer wie dieses zum Ausgraben nehmen. Es darf keine Hacke oder anderes Werkzeug sein. Außerdem dürfen nur Hunde für die Suche eingesetzt werden. Aber als die Regeln für die Region Kastilien und León überarbeitet worden sind, haben wir einen Antrag gestellt, uns ein Trüffelschwein zu erlauben. Und der ist genehmigt worden.
Schweine haben eine viel feinere Trüffelnase als Hunde, erklärt Philippa. Aber sie wühlen den Boden auch gründlicher durch. Sie sind schwer und sie können Schäden verursachen. Deswegen sind eigentlich nur Trüffelhunde erlaubt, sagt Philippa. Die Mitvierzigerin blinzelt schelmisch durch ihre Brille mit dem 50er-Jahre-Touch. Hunde seien natürlich auch nicht so kompliziert wie Schweine.
Ein Trüffelhund springt sofort ins Auto, wenn du die Heckklappe aufmachst. Mit einem Schwein ist das komplizierter. Du brauchst eine Rampe. Und dann sind Schweine ja sehr intelligent, haben einen eigenen Kopf, sind nicht so treu wie Hunde. Nicht so leicht zu handhaben.
Dass Philippa und ihr Mann Javi sich die Mühe mit Buya machen, hat romantisch-wirtschaftliche Gründe. Die beiden sammeln nämlich nicht nur Trüffel, sie nehmen dabei manchmal auch Touristen mit, denen sie dann zeigen, wie es geht und was einen guten Trüffel ausmacht. Manche Gäste waren enttäuscht, dass es das sprichwörtliche Trüffelschwein gar nicht gibt, sagt Philippa, deswegen die Idee mit Buya. Philippa und Javi haben eine Finca in Ofenia, derweil hat keine 100 Einwohner. Er liegt nicht weit weg von der Provinzhauptstadt Soria, mitten in der sogenannten España Vaciada, dem entvölkerten Spanien. Die Einwohnerzahl der Provinz Soria hat sich in 100 Jahren etwa halbiert. Viermal so groß wie das Saarland leben keine 90.000 Menschen mehr in Soria, im Saarland fast 1 Million. Die Provinz Soria ist eine Region in Zentralspanien, die oft als vergessen gilt. Aber sie hat einen wertvollen Bodenschatz. Manche nennen ihn auch ihr schwarzes Gold. Die Trüffelsuche hat eine lange Tradition in Soria, sagt Javi, während er Trüffelhund Chiki als Konkurrenz für Trüffelschwein Buya auf Suche schickt.
Chiki, Chiki, ven, vamos para por aquí. La historia en Soria viene de hace muchísimos años.
Man sammelt sie seit rund 100 Jahren. Früher sind Franzosen heimlich zur Trüffelsuche nach Spanien gekommen und haben sie dann nach Frankreich gebracht. Schon 1840 war die Rede davon, wie gut er sei, aber hier haben wir ihn weder selbst gesammelt noch verwendet. Die Franzosen sind über die Pyrenäen hergekommen und haben angefangen, Trüffel zu sammeln. Die erste richtige Trüffelplantage in Soria ist Anfang der 70er angelegt worden.
Data la plantación más antigua a principios de los 70.
Trüffel wird heute regelrecht angebaut. Dazu werden Steineichenplantagen angelegt, die Wurzeln der Setzlinge vorher mit Trüffelsporen geimpft. Genauer gesagt mit Tuber melanosporum, dem schwarzen Trüffel, Auch das machen Javi und Felipa selbst in einem eigenen Gewächshaus. Der Verkauf von solchen geimpften Setzlingen, ihr drittes Standbein neben den Trüffeln selbst und den Exkursionen für Neugierige. Der knollige, dunkelbraune bis schwarze Pilz wächst nur im Boden. Oberirdisch ist nichts zu sehen, anders als bei herkömmlichen Speisepilzen. Berühmt ist er als Périgord-Trüffel, benannt nach der gleichnamigen französischen Provinz. Und er ist teuer. An den Trüffelbörsen, jawohl, so etwas gibt es, wird er oft mit Kilopreisen von um die 2000 Euro gehandelt. Noch begehrter, noch teurer ist unter den rund 140 bekannten Trüffelarten nur der Alba-Trüffel aus dem Piemont in Italien. Unter anderem, weil es bis heute nicht gelungen ist, ihn in Plantagen zu kultivieren. Dem Trüffel aus Soria geht es übrigens ähnlich wie manchem Schinken. So wie Schweinebeine von anderswo im Schwarzwald im Buchenholzrauch hängen, um der berühmte Schwarzwälder Schinken zu werden, so kommt Trüffel aus Soria nicht selten in Frankreich als Périgord-Trüffel auf den Markt oder wird von dort sogar als solcher weiterexportiert. Eigentlich kein Wunder, denn Spanien ist, mit Abstand, der weltgrößte Produzent von schwarzem Trüffel, weiß Dr. Fernando Martínez Peña, Leiter des European Mycological Institute.
Sabemos que ahora mismo
Es ist bekannt, dass Spanien mehr als 100 Tonnen Trüffel pro Jahr gewinnt und in alle Welt exportiert. Was danach damit passiert, müssen wir weiter genau untersuchen. Aber Reexporte sind realistisch.
Der großgewachsene Experte im schwarzen Rollkragenpullover formuliert zurückhaltend, denn das Europäische Pilzinstitut ist zwar im Rathaus von Soria untergebracht, aber ein Projekt im Rahmen des Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit. Sprich, auch Trüffelerzeuger wie Italien und Frankreich sitzen im Boot. Für die España Vaciada ist der schwarze Trüffel inzwischen Aushängeschild und Wirtschaftsfaktor. Ein großer Nahrungsmittelkonzern hat das Thema früh entdeckt und bewirtschaftet gut ein Drittel der gesamten Anbaufläche. Den Rest kleinere Produzenten wie Felipa und Javi, das Ehepaar aus Ocenilla. Zu den vielen kleinen Produzenten kommen Anbieter von mit Trüffeln veredelten Lebensmitteln und Gastronomen, die den Trüffel auch in der spanischen Küche verwenden. Sie alle treffen sich bei Messen, die auch noch Trüffeltourismus mit sich bringen, so wie die Feria de la Trufa de Soria, die Trüffelmesse der Provinz Soria. Schon zum 20. Mal richtet die 350-Seelen-Gemeinde Abejar eine Trüffelmesse aus. Mariluz Almeria ist eine der Organisatorinnen.
Es kommen viele Tagesbesucher, zum Beispiel aus der Stadt Soria. Aber manche übernachten auch, die Aussteller sowieso. Die Gästebetten im Landkreis sind komplett ausgebucht. Es kommen Leute, die Trüffel kaufen wollen, sich für das Drumherum interessieren oder für die Produktion. Die Messe hat dazu geführt, dass es mehr Trüffelplantagen geworden sind.
Um die 6000 Besucher kommen nur an diesem einen Wochenende, sagte Mariluz stolz. Bei der Trüffelmesse geht es um Verkostungen. Danach kaufen fast alle zumindest ein kleines Stück für die Küche daheim. Es gibt Exkursionen zur Show-Trüffelsuche auf einer Plantage und es gibt Fachvorträge. Dr. Laura Matteo Vivaraccio vom European Mycological Institute forscht an der Frage, wie man das besondere Trüffelaroma nach der Ernte möglichst lange bewahren kann.
Das Aroma ist komplex. Der Trüffel ist ja ein lebender Organismus und in dem Moment, in dem wir ihn aus dem Boden holen, beginnen sich die Aromen zu verändern. Das macht natürlich einen Teil der Magie aus, ein bisschen wie beim Wein. Aber wir stehen da noch am Anfang der Forschung.
Wie bedeutend die Messe, wie wichtig der Trüffel für die Provinz Soria ist, zeigt sich auch an den Sponsoren, die auf einer Tafel neben der Bühne im Hauptgebäude stehen. Neben der Gemeinde Abejar und der Provinzverwaltung Soria als Organisatoren unterstützen auch die Landwirtschaftsbank, die Stadt Soria und auch die Regierung der autonomen Region Kastilien-La Mancha die Veranstaltung. Und das EMI, das Europäische Pilzinstitut, schickt nicht weniger als 4 Fachleute, um Vorträge zu halten und Fragen der Produzentinnen und Produzenten zu beantworten. Dr. Jaime Olaizola berät die Produzenten, wie sie den Folgen des Klimawandels begegnen können. Statt 250 werde man wahrscheinlich bald 800 Eichen pro Hektar pflanzen und mit Pilzsporen impfen, sagt der junge Forstwissenschaftler. Dabei gehe es nicht einfach nur um mehr Masse.
Damit der Boden besser beschattet wird, damit 3 Wochen Sonne mit 40 Grad nicht dazu führen, dass sich der Boden so aufheizt, dass es dem Trüffel schadet. Und außerdem dämpfen dichte Wälder auch extreme Wetterphänomene wie Starkregen, weil dort keine Sturzfluten entstehen.
Das entvölkerte Spanien, die España Vaciada, versucht wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Und der schwarze Trüffel trägt seinen Teil dazu bei. Das weiß die Regierung, das weiß die Provinzverwaltung. Aber dieses schwarze Gold sprudelt nicht einfach aus dem Boden wie Erdöl. Und der Klimawandel ist eine echte Bedrohung, auch für den Erfolg von Trüffelproduzenten wie Felipa und Javi.
Wir sind da im Blindflug unterwegs. Wir wissen manchmal nicht, ob wir das eine oder das andere tun müssen. Wir hatten schon früher Probleme mit Trockenheit und haben bewässert. Aber wir hatten trotzdem nicht den Ertrag, den wir theoretisch hätten haben sollen. Das Problem sind die Temperaturen. In 10 Zentimetern Tiefe hatten wir 42 Grad. Wahnsinn!
Eso es una bestialidad.
Vielleicht hören die beiden auf den Rat von Forstwissenschaftler Olai Thola und pflanzen dichter. An der Quelle säßen sie mit den geimpften Setzlingen aus ihrem Gewächshaus. Sie hätten durchaus Lust auf und Platz für noch mehr Trüffel. Und ihr Schwein Buja ganz sicher auch.
Venga, búscanos una, venga.
Ein Land macht in Trüffel. Reinhard Spiegelhauer über den schwarzen Goldrausch in Spanien. Und jetzt bleiben wir in Spanien, biegen aber scharf rechts ab.
Me gusta como porque es diferente, se ve diferente a lo que estamos viendo de entre Pepe.
Mir gefällt, dass Vox anders ist. Sie die Dinge anders handhaben als die Konservativen und Sozialdemokraten. Ich weiß natürlich nicht, ob die von Vox ihre ganzen Versprechungen einhalten, falls sie mal regieren sollten. Aber man sollte es auf einen Versuch ankommen lassen. Es muss sich etwas ändern.
Es muss sich etwas ändern, das sagt dieser Andalusier schon vor einem Jahr in unser Weltzeit-Mikrofon. Die rechte Partei Vox, seit 2013 auf Erfolgstrip in Spanien. Reinhard Spiegelhauer, unser Korrespondent in Madrid, erstmal die Klärung der Semantik. Ist Vox eine rechtsextreme Partei und ist Vox die spanische AfD? Das geht ja manchmal auch wild durcheinander.
Ja, wir können ja mal schauen, was die Partei selbst über sich sagt. Auf der Homepage beschreibt sie sich nämlich so: Vox ist die Partei des gesunden Menschenverstandes, die dem, was Millionen Spanier zu Hause denken, eine Stimme gibt. Oder auch: Vox ist die Partei, die gegen erdrückende politische Korrektheit kämpft. Oder auch: unser Projekt besteht aus der Verteidigung Spaniens, der Familie und des Lebens. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen Vox schon rechtspopulistisch, nationalistisch, auch rechtsextrem. Und ich muss sagen, der Ton, das Auftreten, die Methode erinnern mich zumindest schon an die AfD in Deutschland. Vox macht zum Beispiel auch immer wieder Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten, zum Beispiel gerade im Wahlkampf hier in Madrid, wo Vox ganz stark mit Ängsten in der Bevölkerung arbeitet. Viele Viertel seien unsicher wegen der vielen Migranten. Vox verlangt, Immigranten ohne gültige Papiere konsequent abzuschieben und europapolitisch, das finde ich, klingt auch so ein bisschen nach AfD. Vox spricht da von einem Europa der Vaterländer, also schon sehr eurokritisch. Ich würde sagen, Vox und AfD haben schon so einiges gemein.
Sie sprachen den Wahlkampf an. In 3 Tagen gibt es einen Mega-Wahlsonntag in Spanien und die nächste Erfolgschance für Vox. In 12 der 17 autonomen Gemeinschaften wird gewählt und in 8000 Städten und Gemeinden sind Kommunalwahlen. Wenn man jetzt die Stimmung betrachtet, die Sie aus Madrid sehr gut betrachten können, rechnen Sie mit einem Durchmarsch von Vox und wenn ja, in welcher Dimension?
Also die Zahlen für Vox waren schon mal höher, als sie es jetzt sind. Wir haben diese Stimme gehört aus Andalusien. Vor einem Jahr waren Wahlen in Andalusien. Da waren die Zahlen für Vox besonders hoch in den Umfragen bei knapp 20%. Am Ende sind sie nicht so hoch gelandet. Sie sind jetzt mehr oder minder stabil bei um die 15%. Also definitiv etabliert, kann man ganz klar sagen. Neu war vor einem Jahr, dass die konservative Volkspartei PP, also quasi die CDU hier in Spanien, eine Koalition mit Vox eingegangen ist in Kastilien-León. Das ist die flächengrößte Autonomie. Das haben schon manche als Dammbruch gesehen und der könnte sich jetzt tatsächlich vervielfachen. Es sieht nämlich laut Umfragen so aus, als ob in bis zu 7 autonomen Regionen die konservative Volkspartei, die PP, entweder mit der Hilfe von Vox neu an die Regierung kommen könnte oder nur mit der Hilfe von Vox an der Regierung bleiben kann. Wie gesagt, ob das wirklich eintritt, ist offen. Aber interessant ist dabei auch, dass es vergangenes Jahr schon eine Umfrage gegeben hat, in der 3/4 der befragten PP-Wählerinnen und Wähler gesagt haben, man müsse Vox wirklich als eine Partei wie alle anderen behandeln.
Vox ist überall. Vielleicht sollten wir noch darauf hinweisen, dass es derzeit in Madrid immer noch eine Mitte-Links-Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez gibt. Mhm. Mit an Bord, das hat uns ja auch erreicht, war einst der gefeierte Podemos-Held Pablo Iglesias, auch medial sehr präsent. Die beiden hatten ja seinerzeit fast Bravo-Poster-Qualität. Wo ist ihre Beliebtheit geblieben, beziehungsweise was haben sie verbrochen?
Ja, also auf einem gemeinsamen Bravo-Poster wären sie vielleicht nicht unbedingt gewesen, denn es hat eigentlich immer geknirscht zwischen den beiden. Pablo Iglesias hat sich ja vor 2 Jahren deswegen auch schon aus der Regierung verabschiedet, also unter anderem deswegen zumindest wegen dieser Dauerquerelen mit Pedro Sánchez. Man muss sagen, diese Koalition, die war nie eine Liebesheirat. Unidas Podemos war und ist stramm links, hat in der Regierung verhältnismäßig viel eigenes Programm durchgesetzt. Auf der anderen Seite auch gegen die Sozialisten, also gegen die hiesige SPD, quergeschossen. Zum Beispiel ist Unidas Podemos gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Also das war immer ein Problem. Vor 2 Jahren ist Pablo Iglesias dann als Spitzenkandidat für Podemos hier in Madrid bei den Regionalwahlen angetreten, wollte da die Partei voranbringen, nochmal der große Posterheld sein. Hat nicht geklappt, er hat eine Schlappe erlebt, seitdem hat er sich aus allen Ämtern zurückgezogen. Und bei Pedro Sánchez muss man sagen, er hat solide regiert. Er hat Spanien nach dieser Katastrophe zu Anfang der Corona-Pandemie mit relativ drastischen Maßnahmen auch gut durchgebracht, den Tourismus danach wieder angekurbelt, viele EU-Hilfen rausgehauen. Die PSOE, also die Sozialisten, sind relativ stabil, aber auf niedrigem Niveau und auch nicht mehr so mitreißend. Das ist das Problem.
Nach der Wahl ist vor der Wahl, nach dem Superwahltag jetzt am Sonntag folgt Ende des Jahres die Parlamentswahl in Spanien. Macht man in Deutschland ja auch gerne. Kann man die Regionalwahlen da auch schon als so eine Art Stimmungstest interpretieren?
Ja, auf jeden Fall natürlich. Also alle gucken jetzt auch drauf, wie sind die Ergebnisse in den Regionen und was sagt uns das möglicherweise für den Herbst. Das ist so, dass in den Umfragen die Sozialisten von knapp 30% bei der letzten Wahl 2019 abgerutscht sind auf 25%. Das ist jetzt noch nicht erdrutschartig, aber schon ein Problem. Podemos verliert massiv. Die sind wirklich von 12% sind die jetzt, ich glaube, in den letzten Umfragen auf also knapp 5%-Marke richtig abgeschmiert. Die Liberalen werden verschwinden, die hier auch mal eine Rolle gespielt haben. Und die Konservativen, die Volkspartei PP, die sind eben von 20% auf rund 30% gestiegen, liegen jetzt in vielen Umfragen vor den Sozialisten. Und wenn sich das jetzt natürlich bewahrheitet bei den Regionalwahlen, dass sie tatsächlich einige Regierungen übernehmen können oder bisherige Regierungsverantwortung behalten, dann ist das schon ein Zeichen für die Wahlen im Herbst. Dazu kommt, dass nicht nur Podemos verliert, also der Koalitionspartner der Sozialisten, sondern dass es eine neue linke Kraft gibt, die relativ stark ist. Sumar, das ist die Partei oder das neue Bündnis der aktuellen Arbeitsministerin Yolanda Díaz, die ganz ursprünglich mal von den Kommunisten kommt, aber jetzt ein neues Bündnis geschmiedet hat, was auch den Sozialisten Stimmen wegnehmen könnte. Also das wird eine knifflige Geschichte für die aktuelle Regierung.
Also die Linken zerlegen sich selbst, das kennen wir hier ja auch, Mitte-Links im Ab und Konservative und Ultrarechte im Aufwind. Leiden SpanierInnen jetzt schon seit einigen Jahren unter einem Rechtsdrall? Und wenn ja, warum? Ist das das Migrantenthema?
Also ob sie leiden, weiß ich nicht, denn es gibt ja eben diese relativ stabilen 15% für Vox. Also es gibt offensichtlich Menschen, die diese Themen auch so sehen wie Vox. Und es gibt auch immer wieder innerhalb der Volkspartei Strömungen, Politikerinnen, Politiker, vor allem hier die Regionalpräsidentin in Madrid, die schon recht ähnlich Stimmung machen wie Vox oder ähnliche Themen aufrufen. Insofern ist das tatsächlich eine Entwicklung, die wir sehen, die aber nicht wirklich neu ist. Dieses Potenzial gibt es in Spanien schon lange und immer. Und das Potenzial gab es ja auch in Deutschland schon immer, glauben wir zu wissen. Insofern ist es nicht wirklich neu, aber es manifestiert sich natürlich durch diese, auch durch diese Partei Vox besonders.
Reinhard Spiegelhauer, es ist noch ein anderer Grund, der uns heute zusammenführt. Sie haben insgesamt 8 Jahre für uns, für die ARD, aus Spanien berichtet. Sie beobachten das Land bereits seit 35 Jahren. Sie kehren jetzt nach Deutschland zurück. Was werden Sie am meisten vermissen?
Also ehrlich gesagt, am meisten werde ich meine Arbeit als Korrespondent vermissen. Das ist oft hektischer, als es vielleicht von außen aussieht, aber es ist halt wahnsinnig spannend. Ich habe all die Jahre immer noch Neues über das Land, über die Menschen da gelernt, viele Menschen natürlich kennengelernt, viele Sachen gelernt, Neues gesehen. Das gilt übrigens natürlich auch für Portugal, den kleineren Nachbarn, den man immer gerne ein bisschen aus dem Blick verliert, den wir aber versuchen, hier auch immer im Blick zu behalten. Und Sinn bekommt das Ganze dann natürlich dadurch, dass man davon erzählen darf, hier jetzt in dieser Sendung zum Beispiel.
Genau, da waren sehr unterschiedliche Themen, die Sie realisiert haben, auch in der Weltzeit. Vogelzug in Gibraltar, Vulkan auf La Palma, Vetternwirtschaft, Korruption, natürlich die Migration, auch mit dem Blick auf Marokko. Was war denn Ihr nachhaltigstes Thema, das Sie immer wieder beschäftigt oder ereilt hat?
Ja, leider tatsächlich diese tiefe Spaltung in der Gesellschaft, Unfrieden, eine wirklich oft unerträgliche Debattenkultur in der Politik. Da kommt's offenkundig wirklich oft nur drauf an, den politischen Gegner schlecht zu machen. Ich habe selten so dauerhaft, so oft Beschimpfungen im Parlament gehört wie Lügner, Verräter, Verbrecher, also richtig drastisch. Sehr selten echte Bereitschaft zur inhaltlicher Auseinandersetzung. Ich finde das ehrlich gesagt ein Armutszeugnis. Das ist diesem Land einfach nicht angemessen und ich glaube, es schadet den Menschen in Spanien auf wirklich ganz, ganz vielen Ebenen.
Ein Thema, was jetzt gerade virulent ist in der Berichterstattung aus Spanien, das sind die Temperaturen. Es wurde in Spanien jetzt schon sehr früh sehr heiß. Ich war in Valencia, da wurde es 34 Grad im März. Das Land kämpft schon jetzt viel zu früh mit Waldbränden. Was passiert da gerade auf der Iberischen Halbinsel?
Also wir haben jetzt den zweiten extrem trockenen Winter hinter uns. Die Durchschnittstemperaturen waren in den letzten Jahren ungewöhnlich hoch. Vergangenes Jahr hatten wir im Mai schon die erste Hitzewelle, die nach meteorologischen Definitionen keine Hitzewelle war, weil es noch im Mai war. Das gibt's einfach laut Definition nicht, dass es im Mai schon eine Hitzewelle gibt. Von den Temperaturen her war es so, da ging es an die 40 Grad. Und in diesem Jahr hatten wir auch schon teilweise sehr, sehr hohe Temperaturen, eben genau zum Beispiel in Valencia diese 34 Grad und natürlich klassisch immer Sevilla, wo es wahnsinnig heiß wird. Ja, und das ist natürlich ein Problem. In manchen ländlichen Regionen vor allem ist aber noch ein weiteres Ding ein Problem. Nicht nur die Trockenheit, nicht nur die Hitze, nicht nur der mutmaßlich Klimawandel, der eine Rolle spielt, sondern auch die veränderte Lebensweise, dass die Menschen wie in Deutschland aus dem Land in die Stadt ziehen und dann entsprechend die traditionelle Landwirtschaft zum Beispiel auf dem Rückzug ist. Wälder, Buschlandschaften, Äcker werden nicht mehr genutzt, nicht mehr gepflegt. Und dann sammelt sich unglaublich viel brennbares Material. Und Forstexperten sagen mir, eben neben Trockenheit und Temperaturen ist das wirklich ein ganz entscheidender Faktor gewesen, warum Waldbrände jetzt immer extremer, immer schwerer unter Kontrolle zu bringen sind. Also wichtig wäre eine Politik, die den ländlichen Raum wieder attraktiver macht. Ist auch sowas, da reden alle davon, aber es passiert wenig und vor allem schimpft man über die anderen.
Sie verlassen das heiße Spanien, kehren zurück in die Heimat. Schade für uns, lieber Reinhard Spiegelhauer. Recht herzlichen Dank für viele spannende Weltseiten in all den Jahren und alles Gute für die Zukunft in Deutschland.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Wenn Sie neugierig sind auf noch mehr Hintergrund und Reportage von der Weltzeit, abonnieren Sie gerne diesen unseren Podcast. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss. Bis zum nächsten Mal.